Am heutigen Mittwoch beschäftigte sich die Synode lange mit dem Finanzbericht, den Oberkirchenrat Georg Immel vortrug. Ausführlich schilderte er die finanzielle Lage der evangelischen Kirche, die vor allem den demografischen Wandel zu spüren bekommt.
Zusammengefasst müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland sinkt. Entsprechend mit einer zurzeit jedenfalls noch etwas stärkeren Tendenz geht auch der Anteil der evangelischen Bevölkerung zurück. Andererseits zeigt die Entwicklung der Altersgruppen, dass sich der Anteil der 20- bis 59-Jährigen deutlich und der Anteil der 0- bis 19-Jährigen an der Gesamtbevölkerung merklich verringert, während der Anteil der über 60-Jährigen in absoluten Zahlen nahezu stabil bleibt. Trotzdem muss angesichts der sich ständig wiederholenden Meldungen in den Medien, Kirchen laufen die Schäfchen weg, deutlich auf die tatsächlichen Zahlen hingewiesen werden. Mit 16.364 lag die Zahl der Austritte 2004 zwar noch etwas mehr als doppelt so hoch wie die Eintritte, die 7.621 betrugen, während aber die Austritte gegenüber 2003 um 22,4% zurückgegangen sind, ist die Zahl der Eintritte um 13,1% gestiegen. Allerdings ändert dies nichts an der Tatsache, dass wir, so eine inzwischen vielfach zitierte EKD-Studie, im Jahr 2030 mit ca. einem Drittel weniger Gemeindeglieder rechnen müssen. Die Folge der gezeigten Altersstruktur wird sein, dass die Finanzkraft noch deutlicher um ca. die Hälfte zurückgehen wird.
Bei dem komplizierten Haushaltsrechnungswesen innerhalb der evangelischen Kirche ist es schwer, den Überblick zu behalten. Darum führt die evangelische Kirche ein Frühwarnsystem ein, damit Schieflagen in gemeindlichen und kreiskirchlichen Haushalten frühzeitig erkannt werden können.
Zum landeskirchlichen Frühwarnsystem. Eine wirklich solide Finanzplanung kann man nur erstellen, wenn man nicht nur die laufenden Einnahmen und Ausgaben einigermaßen überblickt. Zwingend bekannt sein muss auch der Stand der Rücklagen und Schulden. Erst bei Berücksichtigung der Rücklagen lässt sich beispielsweise der Zeitraum bemessen, der zur Behebung eines strukturellen Defizits zur Verfügung steht. Und nur bei Berücksichtigung der Schulden lässt sich errechnen, wie viel freie Mittel für das kommende Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Eine Möglichkeit, um hier klarer sehen zu können, ist die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens. Ein weiteres ist die Einrichtung eines Frühwarnsystems. Als Grundlage sind die Gliedkirchen gebeten worden, bestimmte landeskirchliche Daten an das Kirchenamt der EKD zu liefern, die dort auf ihren Aussagewert hin ausgewertet werden sollten. Zwei der erhobenen Daten bezogen sich auf Rücklagen und Schulden. Innerhalb von gut 2 Monaten hatten alle Landeskirchen die Daten, soweit sie konnten, geliefert, auch die evangelische Kirche im Rheinland. Unsere Daten waren allerdings lückenhaft bzw. gänzlich ohne Aussagewert. Während einerseits das Gesamtkirchensteueraufkommen vorlag, konnten über Rücklagen und Schulden nur auf landeskirchlicher Ebene Auskunft gegeben werden. Im Blick auf Schulden und Rücklagen bezogen auf die gesamte Landeskirche fehlten alle Informationen. Meinem Hinweis auf die Bezugsgröße landeskirchliche Umlage in Höhe von 10,25% wurde entgegengehalten, dass beispielsweise eine finanzielle Schieflage einer größeren Anzahl von Gemeinden die gesamte Landeskirche in finanzielle Schwierigkeiten bringen könnte. Genau aber um dieses zu vermeiden, von Fehlentwicklungen zwar nichts zu wissen, aber anschließend finanziell in Haftung genommen zu werden, soll auch bei uns ein Frühwarnsystem eingerichtet werden. Dabei ist mir nicht nur klar, sondern meines Erachtens auch gar nicht anders umsetzbar, dass in erster Linie die Kreissynodalvorstände gegebenenfalls steuernd eingreifen müssen und auch sollen. Auf der landeskirchlichen Ebene muss aber das Wissen über den finanziellen Stand auch vorhanden sein, nicht um Rücklagen umzulenken, sondern um den Überblick zu erhalten.
Oberkirchenrat Immel wagte auch einen Ausblick auf das Kirchensteueraufkommen im Jahr 2006.
Für das Jahr 2006 haben wir im August 2005 eine Steuerschätzung vorgenommen, die auf der Annahme beruhte, dass sich trotz einer leichten wirtschaftlichen Erholung die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht verbessern würde, allerdings auch nicht verschlechtern. Allenfalls Lohnabschlüsse könnten leichte Verbesserungen bringen. Steueränderungen mit Wirkung schon für 2006 waren und sind nicht zu erwarten. Die demografischen Veränderungen werden erst in näherer Zukunft deutlicheren Einfluss auf die Höhe der Kirchensteuern haben. In diesem Jahr allerdings könnten sie gegebenenfalls erhoffte leichte Steuerzuwächse durch Lohnerhöhungen wieder zunichte machen. Insgesamt sind wir deshalb wiederum von einem Kirchensteueraufkommen bei den Finanzämtern in Höhe von 659,9 Millionen Euro ausgegangen. Die Basis ist aber, wie sich aus der erneuten Korrektur für das Jahr 2005 ergibt, um ca. 7,2 Millionen Euro zu hoch. Legt man allerdings die Prognose des IAW für 2006 zugrunde, und für 2005 lagen sie ja ziemlich nah, ist ein weiterer Abschlag zu machen. Das Institut geht davon aus, dass das Aufkommen in 2006 gegenüber 2005 nochmals um ca. 7 Millionen Euro zurückgeht. Damit könnte das Aufkommen auf der Basis der IAW-Schätzung für 2005 bei den Finanzämtern statt bei 659,9 Millionen Euro nur bei ca. 643 Millionen Euro liegen.
Die Fußball-WM wirft ihre Schatten voraus, auch auf die Landessynode. Der Präses Nikolaus Schneider stellte das faire Engagement der Rheinischen Kirche vor. Es werden fair gehandelte und produzierte Fußbälle verkauft und es wird ein Fußballturnier für Konfirmandengruppen geben.
Also zum einen geht es darum, dass wir auf die Situation von Menschen aufmerksam machen, die unter unwürdigen und unmenschlichen Verhältnissen zu arbeiten gezwungen werden, die ihnen Schaden zufügen und für einen Hungerlohn sie arbeiten lassen, aber die andere bombig dran verdienen lassen. Das ist also so das wesentliche Motiv. Wir sind eingestiegen auf diese Möglichkeit, fair hergestellte und fair verkaufte Bälle zu kaufen und in Umlauf zu bringen. Erstens hat das natürlich mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Zum Zweiten sind Bälle ja auch was sehr Schönes und ich selber gehe auch gerne damit um. Wir wollen diese Bälle nur nutzen, zum einen, um unsere jungen Leute anzusprechen. Wir haben also einen Konfi-Cup ausgeschrieben. Der wird dann ausgetragen, auch im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Und es gibt verbunden mit diesem Ball und dem Konfi-Cup auch Informationsmaterial. Und dieses Informationsmaterial macht auf solche Zusammenhänge aufmerksam.
Die Bälle sind leicht zu erkennen.
Und Sie sehen, wir haben diesen Ball hier hergestellt, da steht einiges drauf. Erstens Transfer, Fair
genau.
Trade.
Also hier
zweitens Fair Play, Fair Life, das ist die Aktion. Und dann ist hier auch noch das Logo der Evangelischen Kirche im Rheinland, dann steht hier auch noch Evangelische Kirche im Rheinland. Also so, dass dieser Ball auch visuell einiges von dem transportiert, was wir Ihnen eben erläutert haben.
Es geschieht aber noch mehr bei der WM. Die Sportbeauftragte des Landeskirchenamtes Elke Via über Aktionen an der Kölner Antoniterkirche und im Anschluss noch einmal Präses Schneider.
Wir möchten in der Antoniterkirche einen großen Gottesdienst machen mit dem Präses zum Thema. Wir möchten Podiumsdiskussionen machen. Wir möchten auch mehrsprachige Andachten jeden Morgen haben um die Antoniterkirche herum auf Portugiesisch, Französisch, Englisch, sodass auch ein bisschen Besinnlichkeit auch während der WM dort stattfinden kann.
Und bei der WM hoffen wir wirklich, dass schöner Sport und die Freude am Sport im Vordergrund steht. Wenig Hooligans, keine Krawalle auf den Straßen. Sie haben auch von dieser anderen Aktion gehört, dass 40.000 Frauen zwangsweise zur Prostitution im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft wohl nach Deutschland geschafft wurden. Und auch hier plädieren wir dann für Fair Sex. Also nicht die Zwangssituation der Frauen auszunutzen.
Ein weiteres Thema der Synode ist die Zukunft für den theologischen Nachwuchs. Bei sinkender Stellenzahl wird es schwierig für Vikare und Pfarrer ZA eine Stelle zu bekommen. Das schmerzt Peter Bukowski, der Leiter des Predigerseminars Wuppertal.
Der Rheinischen Kirche droht der theologische Nachwuchs komplett verloren zu gehen, nach jetzigem Stand der Sparüberlegungen. Sie bilden im Predigerseminar die Leute nur noch für die Straße aus. Wie sehr schmerzt das?
Ja, das ist eigentlich ein unvorstellbarer Gedanke, wenn ich sehe, dass wir eine hochmotivierte, gut ausgebildete Generation haben, auch eine Generation, die genau weiß, was im Augenblick für die Kirche wichtig ist. Und mir dann vorzustellen, dass viele von denen in dieser Kirche keine Anstellung kriegen könnten, schmerzt mich sehr. Und ich bewundere eigentlich die jungen Leute, dass sie immer noch mit so viel Elan bei uns im Seminar lernen und sich nicht verdrießen lassen, sondern versuchen, für sich aus dieser Situation das Beste zu machen.
Bukowski begrüßt die Ideen der Landessynode, Personalplanung zu steuern.
Und was können Sie denn daraus machen, das Beste? Was kann das sein?
Ich sage erstmal das Hoffnungsvolle, das Positive, dass also die Rheinische Kirche jetzt nach Instrumenten sucht, so zu steuern, dass jedes Jahr auch neue ins Pfarramt kommen können, finde ich erstmal gut, denn wenn man dies nur den Gemeindewahlen überlassen würde, bestünde ja einfach die Gefahr, dass praktisch und faktisch jahrelang niemand gewählt wird, gerade deshalb, weil eben so wenige Stellen jetzt überhaupt noch zur Wahl anstehen. In diesem Zusammenhang muss man natürlich gleich hinzufügen, dass ich die Zahlen für zu niedrig halte. Also 5 in einem Jahr, das kann nicht sein. Über 5 in einem Jahr Gang wäre nachzudenken. Ich möchte aber gleich hinzufügen, es kann meines Erachtens nicht sein, dass alle, die auf diesem Wege einer bewussten Personalsteuerung nicht ins Pfarramt gelangen, deshalb ein für alle Mal und unwiderruflich uns verloren gehen. Deshalb werde ich mich sehr dafür einsetzen, dass auch die von diesem Programm nicht erfasst werden, ihre Anstellungsfähigkeit zugesprochen bekommen. Sei es, dass sie sich dann ihrerseits weiter bewerben können, sei es, dass sie sich in anderen Landeskirchen bewerben oder auch im Ausland. Schließlich ist auch darüber nachzudenken, ob es nicht flexiblere Anstellungsmodelle gibt, die einem weiteren Personenkreis eine pastorale Mitarbeit in der Kirche, auch eine bezahlte pastorale Mitarbeit in der Kirche ermöglichen. Eine ganz große Sorge bereiten mir aber vor allem im Augenblick die Leute, die jetzt schon alle die Anstellungsfähigkeit haben oder sie in Kürze zubesprochen bekommen und ja noch einmal ein ganz anderer Pool sind als die künftige Entwicklung, die sich dann wieder in einer gewissen Ruhe steuern lässt. Es handelt sich da ja um mehrere hundert. Je nachdem, wie man rechnet, kommt man auf eine Zahl von 500 ausgebildeten, zum Teil in der Kirche bewährten Theologinnen und Theologen, die, wenn gar nichts geschieht, wenn also die Kirche gar nicht steuert, fürchten müssen, einfach aufgrund des viel, viel zu kleinen Angebots von Stellen, auf die man sich auch nur bewerben kann, auf der Strecke zu bleiben. Und auch da hoffe ich noch auf kreative Lösungen, dass möglichst viele von denen, wobei ich natürlich jetzt überhaupt keine Zahlen nennen kann, vielen von denen der Zugang ins Pfarramt ermöglicht wird. Ich sage es aber auch, weil die Kirche auf diesen frischen Impuls der jeweils jüngsten Theologengeneration überhaupt nicht verzichten kann.
Für Schmunzeln sorgte die Sorge eines Journalisten um die Gesundheit des Präses angesichts seiner Fußballbegeisterung beim Konfi-Cup.
Ich sage direkt Sorge, dass der Präses gesund bleibt bei dem Cup.
Ich zum Beispiel dadurch, dass ich hauptsächlich den Cup überreiche oder das Ganze eröffne. Aber ich will Ihnen sagen, es juckt schon in meinen Füßen, wenn ich so einen Ball sehe und ich würde auch gerne mitspielen. Aber das hat in der Tat, wenn man völlig untrainiert ist und ich komme so gut wie überhaupt nicht zum Training, dann ist das in der Tat Leichtsinn, das zu machen.
Und auch die Frage wurde geklärt, warum die Sondersynode ausgerechnet am Tag der WM-Eröffnung stattfinden wird.
Warum macht ihr die Sondersynode genau zur Eröffnung der WM?
Weil wir keinen besseren Termin gefunden haben. Und ich wurde deshalb schon heftig beschimpft.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Rechnet damit, dass die Hälfte der Synodalen kommt.
Die werden alle kommen, aber wir werden sicher irgendwo eine große Leinwand aufstellen und die Leute auf dem Laufenden halten. Ist doch klar.